Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Mein Name ist Lydia Bismann und ich darf heute die aktuelle Staatsschreiberin Andrea Skrimer bei mir als Gast begrüßen. Liebe Andrea, du bist in New York geboren, lebst seit Jahrzehnten in Berlin und nun seit Oktober am Grazer Schlossberg im berühmten Cerini-Schlössl, das ein sehr kleines Schloss ist. Wie geht es dir als Großstadtpflanze in einer so überschaubaren Stadt wie Graz?
Ich lebe sehr gerne hier in Graz, muss ich sagen. Ich bin seit über 8 Monaten hier und es ist nicht mehr ein Besuch. Also ich lebe hier schon und die Beziehungen haben sich vertieft. Man macht so Zukunftspläne auf eine Art und das ist ein bisschen irritierend. Genau. Ich habe einen Bezug zu Graz seit 8 Jahren. Ich bin zum ersten Mal nach Graz gekommen, weil mein Verlag hier ist, Literaturverlag Droschel. Danach hatte ich mehrere Male Lesungen hier in Graz und war immer wieder hier und habe so ein paar Freundschaften geschlossen. Aber es ist natürlich grundsätzlich anders, sich auf ein Jahr einzulassen in so eine Stadt, die man ansonsten nicht. Also ich habe immer in Großstädten gelebt und wusste nicht so genau, wie es ist, in einer Kleinstadt zu leben. Aber Graz hat so viel anzubieten. Es erschöpft sich einfach nie. Ich habe das Gefühl, das vertieft sich immer weiter. Es ist sehr, sehr, sehr schön. Ich bin eigentlich ganz schön schwer verliebt.
Schön. Und wie wird man eigentlich Stadtschreiberin?
Wie wird man Stadtschreiberin? Man bewirbt sich, ist ein Bewerbungsverfahren. Mhm. Ich glaube, es gab in dem Jahr, wo ich mich beworben habe, glaube ich, an die 80 Bewerbungen. Ich hätte mich beinahe nicht beworben, aber dann habe ich erfahren, dass ich tatsächlich das Jahr davor die Nummer 2 war. Das wusste ich nämlich nicht. Ich hätte mich beinahe nicht beworben, weil ich aus den USA komme und irgendwie schleppt man dieses große Land immer mit sich herum. Und ich habe nicht wirklich gewusst, ob das ein Problem sein könnte. Ich meine, ich lebe seit 40 Jahren in Deutschland. Ich habe doppelte Staatsbürgerschaft. Ich bin wirklich teilweise ein bisschen fremd, wenn ich in den USA bin. Aber trotzdem, also man spricht mit einem Akzent und das ist halt so. Also die Projektionen auf dieses Land schwingen immer mit und das war mir nicht klar. Ob das eine Rolle spielt.
Ich muss auch gestehen, es war für mich ungewöhnlich, weil meistens europäische Autorinnen.
Richtig, ja.
Weil die Bezüge einfach, aber ich meine, Deutschland ist Europa, das ist so. Ich finde es auch das Spannende, dass du 2 Nationen in dir vereinst. Du hast ja auch 2 Pässe.
Richtig.
2 sehr begehrte Pässe eigentlich. Mhm. Wie kommt das eigentlich? Also du hast vor kurzem die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Und wie geht das eigentlich als Erwachsene? Ist es sehr schwer, 2 Staatsbürgerschaften zu haben. Und bei dir gibt es einen sehr lustigen Grund, warum du 2 hast.
Ja, ich muss das nochmal rekonstruieren. Ich glaube, das war im Zusammenhang mit der ersten Präsidentschaft von Trump, Donald Trump, der gestern in 34 Fälle schuldig gesprochen wurde. Aber man hat keine Zeit, sich zu freuen, weil die nächsten Ängste tun sich schon auf. Ja, doppelte Staatsbürgerschaft. Teilweise war das tatsächlich so, dass ich dieselben Staatsbürgerschaften haben wollte wie mein Sohn, der auch doppelte Staatsbürger ist. Man denkt natürlich darüber nach, wie es ist, wenn man wirklich bis ans Lebenende irgendwo bleibt und was da für bürokratische Sachen damit zusammenhängt. Aber es ist, glaube ich, auch eine emotionale Entscheidung. Auch ich habe die amerikanische nicht aufgegeben. Ich habe sogar Kollegen, die so weit gegangen sind, die das auch getan haben, also sich wirklich dafür entschieden haben, sie bleiben in Europa und das war's dann. So, aber das kann ich nicht. Aus emotionalen Gründen.
Okay. Ja. Aber es hat auch mit Bürokratie zu tun.
Sehr viel.
Genau, weil es ist eigentlich nicht so ein, man muss sich ja theoretisch entscheiden.
Nee, muss man nicht.
Muss man nicht?
Es gibt diverse Ausnahmen und ich kenne mich nicht mit der Gesetzeslage so im Detail aus, aber das ging, also in meinem Fall, in vielen anderen Fällen, also von Freiberuflern, die wirklich beruflich in beiden Sprachen, in beiden Ländern zu tun hat, gibt es Ausnahmen. Ja. Und
Okay. Du bist die Grazer Stadtschreiberin. Man schätzt dich wert, auch wenn man deine Texte gar nicht gelesen hat. Wie ist das Leben als offizielle Institution, die irgendwie für alle da ist, aber die trotzdem machen darf, was sie will?
Ja, muss zurückdenken. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Also als Künstlerin, als Schriftstellerin arbeitet man in der Regel ganz alleine. Man hat nicht ständig Anfragen und Diskussionen und ja. Treffen. Und also man ist wirklich in der Arbeit und sehr, sehr, sehr viel alleine. Dann komme ich mit diesem Amt sozusagen nach Graz,
genau,
und wusste am Anfang wirklich nicht, was von mir erwartet wird. Ich habe eher die Neigung am Anfang gespürt, meinen Privatraum verteidigen zu müssen. Und ich habe aber eine Einladung von der Kleinen Zeitung bekommen, eine Kolumne zu schreiben. Und das war für mich eine sehr willkommene Gelegenheit, Präsenz zu zeigen, ohne physisch überall sein zu müssen. Mhm. Und also ich glaube, mit der Zeit habe ich mich in diese Rolle besser einfinden können.
Genau, und deine Kolumne heißt ja auch Graz Beobachtungen. Mhm. Erscheint regelmäßig in der Kleinen Zeitung und du schreibst ja über Demos, Ameisen. Du hattest eine Ameisenplage auf der Terrasse. Du wohnst ja eigentlich im Wald, Verhalten im Schwimmbad, was mir sehr gut gefällt, weil das ist ein wichtiges Thema. Und aber auch sehr, sehr viel über Kunst. Du hast diesen Blick von außen und du holst auch für mich jetzt wieder Dinge in den Vordergrund, die man so selbstverständlich sieht und gar nicht mehr so wertschätzt. Was schätzt du an Graz? Worüber freust du dich?
Die Offenheit der Menschen, würde ich mal sagen. Also das ist entspannter, bisschen verbindlicher auf eine Art. Ich bin eher daran gewöhnt, also in Berlin ist der Ton ein bisschen härter, bisschen, ja. Ist ein bisschen mehr Distanz. Also ich bin zu Hause in Berlin, ich kenne sehr viele Leute, meine älteste Freundschaften sind in Berlin. Ich bin nicht einsam, aber der Ton, der herrscht, ist anders. Ich finde Graz, was mir bei Graz sehr auffällt, ist, dass die Grazer sehr gerne in Graz leben. Das merkt man.
Das stimmt.
Und das ist
ja,
wirklich sehr schön.
Das stimmt.
Das ist
ja.
wirklich. Und das ist auch ansteckend. Also,
das ist schön.
Ja.
Ja, aber das stimmt wirklich. Ich mache jetzt einen kurzen Einschub, weil ich moderiere nicht nur den Podcast, sondern schreibe auch Art Faces. Und das nächste Art Faces, das erscheinen wird, handelt von der Künstlerin Lisa Reiter. Die ist Morgenstern-Preisträgerin und macht wunderschöne Dinge mit sehr unterschiedlichen Materialien und lässt sich auch von den Orten sehr inspirieren. Also das wird das nächste Art Faces-Porträt. Jetzt zu deiner Arbeit. Du hast ja nicht nur zwei Pässe, du hast ja eigentlich auch zwei Berufe. Du hast in New York und Berlin Kunst studiert, warst sehr lange als bildende Künstlerin tätig, bis du beschlossen hast, Schriftstellerin zu werden, also hauptberuflich. Wie kam es zu dem beruflichen Wechsel?
Das war eigentlich eine organische Entwicklung innerhalb meiner Kunst selbst. Ja. Ich hatte mit der Malerei angefangen und das artete aus in großformatige Installationen, also von gemalten Wörtern auf Wänden, wo Bilder eingebettet waren. Dann wurde das zunehmend wirklich ausschließlich Textinstallationen, dann war ich schon beim Schreiben. Und der Wunsch war auch schnell da, zu erfahren, ob diese Texte auch im literarischen Bereich bestehen können. So ist es entstanden. Also was bei mir wiederum, also allerdings so eine organische Entwicklung war, ist natürlich in der reellen Welt ganz anders. Das sind so komplett unterschiedliche Berufe, die wesentlich weniger überlappen, als ich mir das gehofft hätte. Also das war für mich, so nachdem ich mich einigermaßen als Künstlerin etabliert hatte und ein bisschen Erfolg hatte, stand ich wieder bei Null. Im Prinzip, ich hatte wirklich alles aufgegeben eine Zeit lang.
Ja, du hast ja gesagt, ja. Du hast künstlerischen Selbstmord begangen.
Ja, das fühlte sich so an. Das ja. war genau in dem Alter, ja. wo man sich anfängt, also für Professuren zu bewerben und so weiter und so fort. Aber ich habe es eigentlich nie bereut, das musste so kommen. Aber es war nicht unbedingt einfach, diese Wechsel. Und was ich aber, also im Rückblick, wenn ich die Laufbahn angucke, also die Zeiten, wo ich zur Kunst zurückgekehrt bin und wo ich ausschließlich geschrieben habe, sehe ich, dass da so auch eine Wechselwirkung stattfindet und das ist sehr beruhigend. dass die beiden Bereiche aufeinander Einfluss ausüben. Und auch wenn ich selbst nicht immer weiß, warum ich in einem Feld nicht vorankomme, die Arbeit in einem anderen Feld zieht mich dann wieder an. Und ich muss einfach auf diesen Prozess vertrauen.
Aber du schreibst ja auch Kunstkritiken und machst Übersetzungen.
Ja, ich habe auch sehr viel Literaturkritik geschrieben.
Ja.
So, ja, ja.
Vorher schon oder erst mit dem
Entschluss? Mit dem.
Okay. Aber ganz so lassen, du bist immer noch als bildende Künstlerin tätig und erst kürzlich gab es Arbeiten von dir im Kunsthaus Graz zu sehen. Da gab es zwar auch mit Literatur verbunden, aber anders. Weil du hast mir mal erzählt, dass du angefangen hast, eben Wörter, also Text zu verwenden in der Kunst. Und zuerst hast du die Buchstaben noch gemalt und dann hast du sie schon ausgedruckt, weil es eben so viele wurden. Mhm. Und im Kunsthaus gab es die Serie Lupi Lunis zu sehen. Da geht es um Sprache in Comics, weil Comics arbeiten ja auch mit Bild. Aber es war überhaupt nicht lustig. Es ist ein sehr ernstes Thema. Und du hast es auch mit deiner Lesung verbunden. Denn die Texte und die Bilder gibt es übrigens nachzulesen und nachzusehen in der aktuellen Manuskripte-Ausgabe. Eine Zeitschrift, mit der du viel und gut zusammenarbeitest. Magst du das Projekt Lupi Lunis kurz erklären?
Ob ich das kurz erklären kann? Das werden wir sehen. Also mit den Zeichnungen bin ich seit 10 Jahren beschäftigt. Also Ausgang war natürlich diese Comicsprache, in der sehr viel Gewalt eigentlich eingebettet ist. Das hat mich eine Zeit lang sehr beschäftigt. Und auch als Amerikanerin, die mit diesen Saturday Morning Cartoons aufgewachsen bin. Also ich wollte das dem nachgehen, gucken, wie weit das ins Unterbewusstsein sozusagen eingedrungen ist. Amerika ist auch ein sehr gewaltsames Land. Das Projekt ist gewachsen zu einer Art Vokabular, also Bildvokabular könnte man schon sagen, also wo es um doppeldeutige, mehrdeutige, halb abstrakte, halb anthropomorphisierte Figuren geht, also Bildfiguren. Und ich habe einige Arbeiten mit mir nach Graz mitgenommen, weil ich wusste, dass ich hier weiter daran arbeiten wollte. Aber womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass da ein Textteil hinzukommen würde. Das fing im Winter an. Das sind direktere Texte, die auch wirklich direkt mit moralkritischen Fragen zu tun haben. Und ich habe das vom Anfang an als Gegenüber zu den Zeichnungen gesehen.
Ja.
Und es war so ziemlich erfreulich, dass da so viel Interesse entstanden ist für die Kunst hier, also für meine Kunst hier in Graz, dass ich diese Ausstellung im Kunsthaus machen durfte. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich werde nächstes Jahr eine größere Version von dieser Arbeit in der QL-Galerie machen. Nächsten
Lustig.
Herbst.
Ja. Ja, super. Da passt es auch super. Es war auch sehr schön gelöst und man konnte eben, also die Bilder gab es im Foyer zu sehen und dann gab es so kleine Kärtchen, weil du hast ja so eine Art Glossar für Gewaltsprache in Comics und Emotionen in Comics erstellt. Mhm. Und es ging auch sehr tief bei der Lesung. Ich habe es fast wie eine Intervention empfunden und nicht wie eine normale Lesung. Also es ging unter die Haut. Mhm. Solltest ja auch also unbedingt nachlesen in der Manuskripte. Weil du das angesprochen hast, Amerika. Wenn man im Ausland lebt, dann hat man früher oder später mit Vorurteilen zu tun. Wurscht, ob es die eigenen sind oder die von anderen Leuten. Und ein hartnäckiges Vorteil Amerikanerinnen gegenüber ist jenes, dass sie oberflächlich wären. Das hat unterschiedliche Gründe, aber dem begegnet man immer wieder. Das ist bei dir jetzt überhaupt nicht der Fall. Also nichts, was du machst, ist nur im Ansatz oberflächlich. Egal, ob man jetzt deine Arbeiten anschaut oder mit dir spricht. Welche Vorteile Österreich gegenüber kennst du? Und wie bist du ihnen in deiner Zeit hier begegnet?
Interessante Frage. Ich glaube, ich kannte nicht so viele Vorurteile gegenüber Österreich. Vielleicht einfach nur, dass die Wiener schwierig sein können. Aber das liegt halt also daran, dass ich die Aussprache oft nicht verstehe oder nicht verstanden habe. Inzwischen kann ich das gut verstehen.
Ja.
Ist es
in Graz leichter? Verstehst du die Graz?
Am Anfang habe ich sehr schwer verstanden.
Ja,
in Graz. Also wenn Graz mit mir direkt sprechen, nicht. Aber untereinander ist das ein bisschen anders. Aber inzwischen kann ich das zu 90%, 95% verstehen. Nee, ich glaube, was mich am Anfang beschäftigt hat, war, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich? Das habe ich nicht gewusst.
Ja.
Und inzwischen habe ich da einiges erfahren. Also teilweise, was diese Unterschiede sind. Es ist da. Ich weiß nicht, ob ich das zusammenfassen kann. Und ich mag nicht diese Verallgemeinerungen so sehr, aber ich fühle mich hier wohl, kann ich
okay.
sagen. Ja, es ist nicht schlecht, mal eine Pause von Deutschland zu erleben.
Ja, aber es ist wirklich lustig, ich habe Bücher gelesen, Reiseführer oder einfach so Berichte von Menschen, die in Amerika gelebt haben, aus Europa. Und es kommt halt immer wieder, dass das wird unterschiedliche Gründe haben. Und ich glaube, man kann nicht Künstlerin sein, wenn man oberflächlich ist. Geht vielleicht, aber kenne ich jetzt niemand. Aber ich kenne außer dir auch keine Amerikaner.
Also ich habe Amerika oder Amerikaner nie als oberflächlich erlebt. Ich glaube, das wundert mich ein bisschen, dass es hier auch so ein Vorurteil gibt. In Deutschland kann ich dieses Vorurteil viel besser verstehen. Also ich kenne, das ist jetzt eine schlimme Anekdote aus der Vergangenheit, aber ich kannte sehr viele Deutsche, die nie im Leben auf die Idee gekommen wären, Leute zu sich nach Hause einzuladen. Aber wenn sie mal in New York für eine Woche sind, sind sie schwer beleidigt, wenn man nicht für sie sofort Zeit findet und so. Und die,
also echt?
Die, ja, das ist wirklich, ich habe das als Phänomen irgendwann mal betrachtet.
Okay.
Dass diese vermeintliche Oberflächlichkeit hat natürlich damit zu tun, dass diese Leute in New York in ihrem Leben leben und viel zu tun haben.
Ja, die haben ja
1,5 Stunden manchmal irgendwie pendeln müssen, also am Tag oft 12 Stunden plus am Tag arbeiten und die haben nicht die Zeit, um also deutsche Besucher irgendwie die Stadt zu zeigen. Das sind so seltsame Vorurteile, aber ich erlebe Amerikaner als andere, als oberflächlich, muss ich sagen. Also die Amerikaner, ich kann nicht über das ganze Land sprechen. Ich komme von der Ostküste. Ich habe eine Zeit auch im Mittleren Westen verbracht, ein paar Monate. Ich war letztes Jahr im Südwesten für 3 Monate, Taos, New Mexico. Und ich werde immer wieder verblüfft von der Freundlichkeit und von der Hilfsbereitschaft von Leuten. Aber auch in einer Stadt wie New York, die vermeintlich irgendwie kalt und rüppig sein soll, da komme ich ständig ins Gespräch mit Menschen. Man steht irgendwo an einer Bushaltestelle und natürlich wird sofort irgendwie irgendwas kommentiert. Man kommt sofort ins Gespräch und ich empfinde die... Also ich schätze diese Freundlichkeit sehr und habe sie eigentlich nie als oberflächlich empfunden. Die Freundlichkeit ist für die Deutschen, glaube ich, ein bisschen suspekt. Und das wird immer als Oberflächlichkeit irgendwie gewertet. Und das finde ich schade.
Ja,
also weil die Freundlichkeit macht den Alltag ein bisschen leichter.
Du machst
und
es dir selber.
Schöner.
Ja, genau, anderen und dir selber. Ja. Aber das stimmt, jetzt, wo du das sagst, das ist auch ein Vorteil, dass ich kenne, dass Deutsche gegenüber ÖsterreicherInnen haben. Also die sagen halt, die schleimen.
Die schleimen?
Die schleimen,
okay.
Ja.
Okay, this is interesting.
Die Berliner, also meine Berliner Bekannten sagen das, ja.
Echt?
Ja.
Oh.
Also es ist suspekt. Sie mögen es dann schon,
aha. Aber
sie sind dann immer suspekt, weil sie immer denken, oh, die oder der will was von mir. Also. Warum ist die oder die so freundlich? Aber es ist ja eigentlich zum Spaß nur, weil man halt...
Das sind gepflegte Manieren, würde ich mal sagen. Also man hat Manieren. Was ist dann daran falsch?
Ich weiß nicht. Ja, aber Manieren sind auch so eine Sache. Ich habe ja ein Jahr in England gelebt und ich habe heute daran zurückgedacht und es war sehr schwer, weil man die Regeln nicht kennt. Und man ist Ausländerin und hat eben schlechte Manieren, weil man die Regeln nicht kennt. Das ist mir heute eingefallen.
Ja, ich weiß natürlich nicht, was ich hier für schlimme Fehler gemacht habe. Das hat mir noch keine gesagt, aber ich kenne hier eine Deutsche, die im Kulturbereich arbeitet. Und sie hat mir gesagt, in dem ersten Jahr hier hat sie das Gefühl gehabt, sie ist in jedes Fettnäpfchen getreten, also dass man überhaupt irgendwie kann. So. Und ich habe natürlich nicht näher nachgefragt nach Details. Aber ja, das sind so Zwischentöne, die man am Anfang nicht unbedingt mitbekommt.
Genau.
Man versteht nicht genau, wie etwas gemeint ist. Ja, aber genau. Ich habe hier auf jeden Fall diese Freundlichkeit sehr zu schätzen gelernt.
Das ist wohl gut. Ja. Aber ich denke, man kann jetzt auch gar nicht, im Vergleich jetzt zu England, gar nicht so viel falsch machen, weil bei uns ist es ja üblich, dass man über alles sprechen kann. Du darfst die Leute auch fragen, was sie verdienen, sie werden es dir halt nicht sagen. Mhm. Aber du bist das jetzt kein Fettnäpfchen. Aber in England gibt es so viele Themen, die man auf gar keinen Fall anschneiden
darf. Ja, das würde man auch in den USA, glaube ja. ich, nicht machen. So. So die Freunde ja, aber nicht so.
So über Politik Bekannte. Zum Beispiel reden oder über.
Ja.
Weil bei uns machst du das mit dem Busfahrer. Quatschst du über Politik, oder?
Wobei ich sagen muss, dass ich das Gefühl gehabt habe in den letzten 8 Monaten, dass ich nicht so ganz offen über Politik mit allen Leuten sprechen kann, dass da sehr viel Vorsicht ist, dass man nicht sehr gerne eine Position vertreten will, dass man gerne alle Seiten beleuchten möchte. Also es ist sehr viel Umsicht, also was ich nicht unbedingt schlecht finde. Mhm, aber ich habe auch gelernt, ein bisschen vorsichtiger zu sein.
Ja.
So.
Das stimmt. Ja, apropos Politik, darüber wollten wir eigentlich nicht sprechen, aber ich habe jetzt doch eine Frage für dich. Du bist ja ein durch und durch politischer Mensch, wenn man deine Texte liest. Ja, es ist in jedem Buchstaben drinnen, jedem Punkt. Und dich jetzt nach Feminismus zu fragen, kommt mir vor, wie Wasser ins Meer zu gießen. Es ist, erscheint mir redundant, ich kenne ja deine Einstellung. Also ich weiß ja, wie du denkst und ich nehme dich jetzt in deinen Texten auch nicht unbedingt als Frau wahr und ich finde das sehr schön, weil ich finde, man muss mit Frauen nicht immer über Feminismus reden, mit Männern macht man das ja auch nicht. Und das ist sehr schön, weil das ja auch, das unterstreicht deine Distanz, die du hast. Weil du hast einmal gesagt, gibt's nicht so gern persönliches Preis, aber die Themen, über die du schreibst in deinen Romanen zum Beispiel, sind schon intime, private, also da geht es um Familie und um zwischenmenschliche Beziehungen, das geht schon unter die Haut. Trotzdem bleibst du angenehm distanziert. Das schätze ich sehr an deinen Arbeiten. Also ich will jetzt nicht über Feminismus reden, aber was ich dich schon fragen möchte, ist das Thema Gendern, wie es dir damit geht. Du schreibst da auf Deutsch und Englisch und da gibt es andere Herausforderungen beim Gendern. Also einerseits, wie geht es dir technisch damit und andererseits auch gesellschaftlich, weil du bist ein Mensch, der mit Buchstaben arbeitet. Und warum ist es deiner Meinung nach für manche Menschen so schwer, sich 2, 3 Buchstaben anzugewöhnen, damit sie sich halt möglichst alle angesprochen fühlen?
Das ist eine sehr gute Frage und ich würde mich dazu zählen. Also das ist etwas, also wo mich Kollegen immer wieder darauf aufmerksam machen und wo ich das immer wieder korrigieren muss. Also ich komme aus dem Englischen, wo wir kein Gender haben. Genau. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich Deutsch überhaupt erst, ich habe erst Berlin Deutsch gelernt und am Anfang war ich so empört, mich Malerin nennen zu müssen. Das kam mir schon vor wie so eine unglaublich sexistische Einschränkung. Ich habe darauf bestanden, dass ich ein Maler bin, weil ich natürlich ich habe noch kein richtiges Gefühl für die Sprache gehabt. Das war ganz am Anfang. Aber das war meine erste Begegnung mit dem eingebetteten Gender in der Sprache selbst. Also Objekte, also ein Tisch soll maskulin sein, eine Zeitung soll feminin sein. Das war sehr gewöhnungsbedürftig, obwohl ich schon Italienisch gelernt hatte, nicht sehr gut sprechen kann, aber also es war mir nicht komplett neu oder fremd. Aber ich habe erst in Deutschland angefangen, in eine Fremdsprache wirklich auch zu leben, Tag für Tag. Und das war gewöhnungsbedürftig, wirklich. Und wie soll ich sagen? Also ich habe die Neigung, wenn ich auf Deutsch schreibe, das zu vergessen, zu gendern. Also weil ich in diesen Kategorien nicht so vordergründig denke. Ich denke Menschen, irgendwie so im Plural, Kollektiv. Ja. Und ich bin dafür. Ich bin absolut dafür. Und wenn ich das vergesse und darauf aufmerksam gemacht wird, natürlich ist es für mich kein Thema. Aber das ist immer noch nicht so ganz zentral in meinem Bewusstsein, obwohl ich das sofort unterschreiben würde, dass dieses Gendern unser Denken auch über unsere Rollen in der Gesellschaft beeinflussen. Es ist so. Also wenn sich das einpendelt, dass man Künstlerinnen mit einem großen I sagt, irgendwann mal kommt das an, dass alle Menschen das mitdenken. Und das ist eigentlich überhaupt das Ziel.
Genau, und warum gibt es da so viel Widerstand, glaubst du?
I don't know. Ich glaube, also bei älteren Schriftstellern ist es Gewohnheit, würde ich mal sagen. Sie empfinden das als eine Verunstaltung der Sprache, würde ich mal vermuten. Mhm. Das klingt so umständlich, unliterarisch, aber es ist alles Gewöhnungssache.
Genau, und die Sprache ist ja der Menschen untertan, oder? Das ist ja unser Werkzeug, mit dem wir...
Ja. Ja, es ist nur, es muss sich einfach nur etablieren und dann hat man schon vergessen, dass das ungewöhnlich war.
Genau.
So ist es. Also wir gewöhnen uns eigentlich fast an alles. Das ist keine Verunstaltung. Also es ist, ich finde es schon merkwürdig, dass da so viel Widerstand gibt.
Ja, vor allem von Menschen, die sich eigentlich nicht für Sprache interessieren.
Ja.
Normalerweise.
Ja.
Aber es ist,
Aber ich wünschte mir manchmal eine elegantere Lösung. Es gibt schon Texte, also wo man gerne einmal am Anfang den Ton bestimmt mit so einem, differenzierten Begriff. Aber wenn man, also es gibt so Text- oder Satzbausituationen, wo das unglaublich kompliziert werden kann, wenn man das immer wieder und immer wieder, also es ist, ich finde eine Form, wo man das einmal so festsetzt. Mhm. Eigentlich ist das ist immer noch eine Herausforderung.
Ja, ist es.
Ja.
Aber ich meine, es ist ja, ich kann mich erinnern, der Prozess dauert schon ewig.
Ja.
Es ist jetzt, bekommt er sehr viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, es ist auch kurz davor, dass er endgültig etabliert wird. Und deswegen wundert mich das so, dass es da irgendwelche Bayern hergehen und sagen, sie verbieten es.
Ja, genau.
Ist lustig.
Ja, als ob sie so einen Krieg gewonnen hätten.
Ja, genau.
Ja, sie jubeln darüber.
Ja.
Das zeigt einfach nur, dass da eine wahnsinnige Bedrohung dahinter steckt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wovon sie bedroht werden, weil sie leben in einer Welt, aus der die Hälfte aus Frauen besteht.
Genau.
Also das müsste man langsam...
müsste man ihnen sagen, langsam.
müsste man langsam mitdenken.
Ja, das stimmt.
Dass wir keine Minderheit sind.
Naja. Ja, zum Abschluss jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich. Und zwar, eigentlich stelle ich die immer zu Beginn, aber bei dir habe ich mir gedacht, das passt besser zum Schluss. Ich gebe dir einfach zwei Begriffe und du sagst mir, was du besser findest und warum. Also das erste Begriffspaar ist Kunst oder Kultur.
Oh.
Das ist eine tricky Frage. Ich denke fast täglich drüber nach.
Ja, ich habe keine spontane Antwort dazu. Also Kunst ist eine sehr spezifische Sache. Kultur ist ein sehr breiter Begriff. Es kann sehr, sehr, sehr viel bedeuten. Man spricht auch über so Corporate Culture zum Beispiel. Also Kultur ist ein Wort, was wirklich so ausgedehnt wurde in den letzten Jahren. Dass man so, wenn man Gewohnheit meint oder wenn man so einen Berufs... wie soll man sagen, so Praxis meint, also spricht man schon von Kultur. Es ist fast eine Art Missbrauch, das Wort ist manchmal.
Das ist spannend.
So, weil Kultur, was ist Kultur? Kultur ist so ein Sammelbegriff für Sprache, Kunst, Geschichte, Tanz, Kultur eben. Wie man sich identifiziert kollektiv, ist auch Kultur.
Genau, ja.
Ja.
Oder wie man eben mit Sprache umgeht, oder?
Ja. Auch, ja.
Genau, man sie benutzt, um Informationen weiterzugeben oder einfach zum Spaß, damit man...
Ist auch die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, ist Kultur.
Genau.
Ob man früh am Abend isst oder eher spät, ist auch Kultur.
Genau, ist Kultur. Ja, absolut.
Ja.
Okay. Es ist eine schwere Frage. Ich habe für mich noch immer keine Antwort, aber es ist lustig, darüber nachzudenken. Es gibt auch schlechte Kulturen und schlechte, ganz schlechte Kunst. Also es wird immer so automatisch bewertet, aber muss man gar nicht.
Ja, es gibt auch teilweise so eine Inflation von Kultur in manchen Bereichen.
Stimmt. So, und das zweite Begriffspaar ist Video oder Audio? Was magst du lieber?
Was ich lieber mag, weiß ich nicht genau. So. Wir machen im Moment Audio. Ich habe meine eigene Stimme im Ohr, mit Kopfhörer, was ich was ich etwas schwierig finde. Das sind so unterschiedliche
Aber hast du bei Video auch, wenn du einen Film machst, hast du deine Stimme auch, theoretisch. Also du machst einen Stummfilm.
Ja, aber man hat die Stimme nicht im Kopfhörer.
Nein.
Also man sitzt vielleicht auf einer Bühne, wird aufgenommen und spricht in ein Mikro.
Genau.
Ja.
Okay, lieber Andrea, vielen herzlichen Dank für dein Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht findest du ja irgendwas zu tun in Graz und bleibst länger. Schauen wir mal. Und ja, danke.
Herzlichen Dank dir.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.